Sebastian, weißt du, was mich echt freut?
Was denn, Michael?
Wir brauchen für diese Folge keine Einstiegsfrage. Das ist so eine Entlastung, weil das verstehen, das wissen die Leute halt nicht, aber wir haben immer so einen Stress, so einen Kreativitätschaos, wenn wir auf unsere unglaublich geilen Einstiegsfragen kommen.
Ne? Das stimmt wirklich. Wir bereiten uns ja meistens in Wirklichkeit auch nicht so wirklich auf die Spiele vor, weil was will man da schon großartig vorbereiten? Guckt man halt mal schnell einen 10-Minuten-Trailer oder sowas. Aber ja, die Einstiegsfrage, da sitzen wir oft tagelang und brüten und schicken uns unsere Skripte gegenseitig. Das geht ganz schön an die Substanz.
Ich denke mir nämlich jedes Mal, Gott sei Dank rufst du noch um 4 Uhr morgens an und sagst, ich hab's endlich. Und ich denke mir, okay, dann kann ich entspannt in diesen Samstag starten für die Aufnahme. Aber ohne Einstiegsfrage, wir könnten einfach nicht starten. Das ist so wie eine Olympischen Spiele ohne Feuer.
Das stimmt.
Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich finde es umso interessanter, was du dir überlegt hast, worüber wir heute sprechen können. Denn ich finde, wir besprechen ja in diesem Podcast ja eigentlich immer nur sehr gute Spiele beziehungsweise sehr interessante Spiele. Das Spiel, über das wir heute aber reden, ist weder das eine noch das andere davon.
Ich habe mir nämlich gedacht, für die Steady-Inhalte, die Inhalte für unsere Unterstützer und Unterstützerinnen, drehen wir das Ganze einfach mal um und reden statt über gute Spiele oder Spiele, die wir mögen oder interessant finden, mal über möglichst uninteressante beziehungsweise schlechte Spiele, weil das hatten wir noch nicht bisher.
Okay, also wir arbeiten uns quasi nicht vom Olymp runter, sondern jetzt arbeiten wir uns von der Hölle hoch.
Und irgendwann mal haben wir alle guten und alle sehr schlechten Spiele abgearbeitet und dann treffen wir uns in der Mitte und dann merkt man gar keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Formaten.
Richtig, und dann müssen wir selber welche entwickeln. Das ist dann Staffel 4 wahrscheinlich. Ja, wovon sprechen wir? Wir sprechen von E.T., ich bin mal gespannt, ob ich es ausgesprochen bekomme, E.T. The Extraterrestrial von 1982 von Atari. Das, so sagt die Legende, schlechteste Videospiel aller Zeiten und aller Paralleldimensionen.
Das wollten wir heute mal überprüfen, ob das stimmt. Wir haben ja, glaube ich, beide, kann man sagen, in unserer Lebenszeit schon so einige wirklich, wirklich schlechte Spiele gespielt. Und heute stellen wir mal E.T. auf den Prüfstand. Ich habe mir gedacht, das ist für die erste Folge dieser Reihe, wenn es denn eine wird, für diesen Prototypen ein guter Einstiegspunkt.
Stell mir vor, wir müssen die anderen Folgen alle vergraben.
Ja, genau.
Sehr cool. Ich finde es interessant, weil um dieses Spiel, ich weiß gar nicht, ob wir sofort auch schon auf den Inhalt eingehen oder eigentlich mehr über den Mythos sprechen, aber
ich glaube, lass uns ruhig mit dem Mythos anfangen, weil dann wird es, glaube ich, umso interessanter, wenn wir dann tatsächlich ins Spiel einsteigen. Weil ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele unserer HörerInnen tatsächlich auch noch nicht gespielt haben, geschweige denn großartig sich wirklich damit beschäftigt haben. Man kennt es ja nur als diesen Mythos. Lass uns vielleicht erstmal bei dem bleiben.
Ich will nur sagen, ich weiß nicht, ob wir für diese Folge unser normales Intro verwenden, aber ich würde tatsächlich für diese Folge, wenn wir unser normales Intro verwenden sollten, statt unserer normalen Melodie das Main-Theme aus diesem Spiel von E.T. nehmen, was so richtig schön 8-Bit klang. Ich glaube, das war auch so mein Höhepunkt in diesem Spiel. Das fände ich ganz cool. Machen wir uns einen Spickzettel. Das Interessante bei E.T. The Extraterrestrial von 1982, da gibt es eine ganz tolle Doku von Game Over aus dem Jahr 2014. Es ist ja 1982 erschienen, gilt als eines der schlechtesten Spiele. Und dann gibt es diesen Mythos, dass es sich so schlecht verkauft hat, dass man es verbuddelt hat. Zwar in der Wüste oder in irgendeiner Müllanlage von Alamogordo. Genau, und das galt lange Zeit als Mythos, aber in dieser Doku wird auch aufgeklärt, sie haben 2014 mit Mithilfe von Fuel Industries und Microsoft ist man dem nachgegangen und tatsächlich hat man dort diverse Module gefunden. Also dieses Spiel wurde tatsächlich verbuddelt. Was das Spannende hierbei aber ist, Atari hat Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Verluste gemacht und hat dann seine Lagerräume leeren müssen und deswegen dieses Spiel vergraben, weil sie die einfach nicht losgeworden sind. Der Mythos existiert aber deshalb, die Leute denken, es ist schlecht, weil es vergraben worden ist.
Es ist ja tatsächlich auch so, dass nicht nur E.T.-Spiele vergraben wurden. Also diese Idee von der Spiel ist so schlecht, das vergraben die jetzt, damit es aus der Welt verschwindet, das ist halt so nicht ganz tragbar. Aber es war schon ein ziemlich großer Schlag, ein ziemlich schwerer Schlag für Atari auf jeden Fall. Aber um diesen tatsächlichen schweren Schlag ranken sich halt auch sehr viele Mythen. Das geht ja wirklich teilweise so weit, dass die also dass viele damals den großen Videospiel-Crash allein auf E.T. oder hauptsächlich auf E.T. zurückgeführt haben. Was halt natürlich Quatsch ist.
Nee, es war natürlich genauso. Also guck dir mal diesen unschuldigen Alien an. Das ist genauso wie Stray. E.T. war damals, ne, das hat die, hat, es, Stray hat 2022 die lange Nase gedreht und E.T. war es damals im Jahr 1982. Aber ja, tatsächlich, der Videogame-Crash von 1983 bis 1985, ich glaube, da war ja tatsächlich E.T. so ein bisschen so das Symbolbild dafür, ne? Mhm. Wollen wir so ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, Videogame-Crash?
Ja, klar, gerne.
Auch nur ganz kurz zusammengefasst, das ist tatsächlich auch manchmal so ein Inhalt in meinen Seminaren, die ich auch zum Gaming gebe. Ihr müsst euch vorstellen, Atari hat ursprünglich für Atari 2600 produziert. Gaming ist gerade so im Aufkommen. Man riecht auf jeden Fall extrem viel Geld. Leute von Atari spalten sich ab und gründen Activision und wollen dann selber Spiele für den Atari 2600 produzieren. Atari hat aber ein Problem damit und verklagt die, verliert aber vor Gericht, weshalb klar ist, dass viele andere auch für Atari 2600 produzieren können. Und dadurch haben wir ein, weil die Leute alle Geld gerochen haben, ne, das Goldfieber quasi im Gaming, kamen halt diverse Hunderte an Billigproduktionen auf den Markt und wurde halt so überschwemmt, dass die Leute das halt einfach nicht losgeworden sind und Dutzende Unternehmen Konkurs anmelden sollten. Und der Retter in der Not war dann, wie man die Geschichte ja kennt, Nintendo, der nämlich tatsächlich, und das finde ich bis heute einen faszinierenden Schachzug, er hat dann das Nintendo Entertainment System rausgebracht, das NES, aber er hat es nicht als Videospiel genannt, sondern als Spielzeug. Wegen der negativen Assoziationen. Und damit hat Nintendo den Tag gerettet.
Ein wichtiger Punkt war ja da auch, weil wie du schon gesagt hast, der Markt wurde ja überschwemmt mit Müll, kann man wirklich sagen. Weil das war auch noch eine Zeit, da konnte einfach jeder innerhalb von wenigen Wochen ein Spiel raushauen. Ich meine, das geht theoretisch heute immer noch, aber da gehst du halt in den Steam Store damit komplett unter. Aber damals waren das halt Spiele, die konnte man nicht unterscheiden von guten Spielen, weil alle sahen gleich aus, von der Technik her und so weiter. Und Nintendo hat da eben deswegen das Quality of Seal, das Seal of Quality. Ich habe heute dauernd, dass ich so Wörter verwechsel, Wortketten verwechsel. Das Seal of Quality haben die eingeführt, damit haben die auch geworben und die haben quasi gesagt, Leute, guck mal, wir schauen uns alle Spiele, die für unser System kommen, an und schauen, ob das wirklich was ist. Und wenn das nicht gut ist, dann kommt das nicht auf dieses System. Und somit hatten die komplett überforderten Kunden und Kundinnen damals auch einfach einen Rückzugs-, also einen Punkt, auf dem sie sich so ein bisschen verlassen können. Das hat auch so ein bisschen Vertrauen für das System geweckt und ich glaube, das war auch eine ganz wichtige strategische Komponente für den Erfolg von Nintendo damals.
Dann hatten sie halt wieder das Gütesiegel und was ich halt spannend finde, wenn ihr euch überlegt, Atari hatte ja bis dahin die Herrschaft quasi in USA, also Gaming, die Gaming-Herrschaft war in den USA und als dann Nintendo um die Ecke kam, wanderte sie von den USA nach Japan und das ist bis heute so. Tatsächlich muss man ja dazu sagen, aus Nintendo ist er dann aus dieser diesem gescheiterten Projekt ist dann halt die PlayStation hervorgegangen, ist aber auch ein japanisches Produkt. Aber seitdem hat Japan die Nase vorn, was Gaming angeht.
Genau, Xbox ist im Grunde das erste eigentlich große westliche Konsolensystem, das irgendwie die Konkurrenz gesucht hat mit den japanischen Systemen. Damals konnte man ja auch noch die Sega-Systeme mitrechnen und die haben es halt einfach geschafft, weil Microsoft halt Unmengen von Kohle da reingepumpt hat über Jahrzehnte hinweg, dass die tatsächlich dem so ein bisschen die Stirn bieten können. Aber es ist selbst eben für so ein massives Unternehmen wie Microsoft schwierig gewesen, in diesen Markt reinzukommen. Das zeigt, wie heftig dominant da eben einfach Japan in diesen Weltmarkt gedrängt hat und den dominiert hat.
Ich bin mega gespannt, ob Xbox mal die Führung kriegt, weil jetzt ist es gerade ziemlich interessant, ne, mit Game Pass und den ganzen aufgekauften Studios. Sony hat nicht wirklich gerade prestigeträchtige Titel, außer sie remastern und remaken alles, was bisher mal bei denen gut gelaufen ist. Von der Philosophie her würde ich es Xbox gerade gönnen, muss ich sagen, oder Microsoft.
Es ist auf jeden Fall verdammt spannend, finde ich. Gerade gibt es eben verschiedene Wege, verschiedene Ansätze. Jetzt ist ja vor kurzem erst Google komplett gescheitert mit Stadia, mit ihrem reinen Streaming-Dienst quasi. Den haben die ja jetzt vollkommen eingestellt. Und
wofür wir noch keine Gedenkminute gehalten haben. Aber ich glaube, wir machen es heute auch nicht,
das
oder?
Das stimmt. Ich habe da einen Tweet gelesen von Manu vom Insert Moin Podcast. Ich kann den nicht mehr genau wiedergeben, aber inhaltlich war es so ungefähr. Und das fand ich so treffend, dass Stadia einfach so egal ist, dass es nicht mal mehr Spaß macht, sich jetzt drüber lustig zu machen, dass die weg sind. Das hat einfach niemanden interessiert.
Boah, das ist hart.
Ja,
das
ist aber hart. Ist doch
stell dir mal vor, ne? Nach E.T. hat man noch gebuddelt, ne? Und wenn man jetzt Stadia verbuddeln würde, danach würde keiner buddeln.
Das stimmt. Ich habe das Gefühl, Stadia hatte so seine Hardcore-Fans und das sei ja auch jedem gerne gegönnt, aber im Massenmarkt und in der Videospielbranche insgesamt hatte das, glaube ich, keinen wichtigen Stellenwert jemals.
Ja, versuch jetzt heute mal eine neue Konsole in den Markt zu bringen. Ich weiß nicht, wie oft Snoop Dogg das versucht hat mit einer eigenen Konsole, was dann gescheitert ist, aber so. Nö, fällt mir tatsächlich nicht ein. Epic Games mit Fortnite ist noch ein spannendes Konzept. Die haben zwar keine, eigene Dings, aber es ist halt schon ein eigenes Empire, ne, dieses eigene Spiel, dieses Vermarktungskonzept. Was ich noch lustig finde bei Stadia, es gibt offenbar einen Red Dead Redemption 2-Spieler, der hat so an die 5.000 bis 6.000 Stunden auf Google Stadia Red Dead Redemption 2 gespielt und der bettelt jetzt Rockstar an, dass er doch bitte mit seinen Spielstunden wieder zu den anderen Konsolen zurückwandern darf.
Genau, dass die irgendwie das so Safe Transfer einführen oder sowas.
Die den evakuieren. Ey, Junge, was machst du denn auch bei Stadia? Aber ja. Ach ja, Google Stadia. Da haben wir jetzt aber echt einen weiten Bogen gespannt. Aber ja, ihr seht halt, unter wie viel Sachen IT begraben liegt. Hast du es eigentlich schon vor unserem Podcast mal gespielt?
Nee, ich hatte es tatsächlich noch nie gespielt.
Ich habe es auch nur gesehen.
Ich habe das auch nur so als Legenden gekannt und habe Videos dazu gesehen, weil E.T. war ja im Grunde vor diesem Videospiel Crash, der dann eben diese neue Welt erschaffen hat, von der wir gerade geredet haben, sollte das so ein bisschen der Blockbuster sein. Das sollte alle Rekorde nochmal brechen und so das richtig, richtig große Ding werden. Und ja, genau. Das ist aus verschiedenen Gründen ziemlich in die Hose gegangen. Ich habe gelesen, dass es scheinbar anfangs tatsächlich ein Erfolg war, doch dann ist der ziemlich eingebrochen, als die Leute das Spiel tatsächlich gespielt haben und drüber geredet haben. Das war anscheinend nicht gut für den Verkauf.
Was ich interessant fand, was ich gelesen habe, ist auch einer der Hauptkritikpunkte ist, man hat es ohne Anleitung nicht verstanden. Und das war damals offenbar so vom Spielgefühl her, Spiele mussten selbsterklärend sein, was du auch bei so vielen Arcade-Spielen halt hattest. Aber E.T. hast du quasi ohne Anleitung nicht verstanden. Und da du dich ja auf diesen Part so ein bisschen vorbereiten wolltest, habe ich mir auch keine Anleitung dazu durchgelesen. Und ich fühlte mich wie in Elden Ring, nur halt in Pixel Ring, ne?
Ja, ich habe da wirklich auch noch genau unter dem Aspekt, weil genau das habe ich mir gedacht, während ich E.T. gespielt habe. Genau das ist das Problem. Spiele zu der Zeit, und ich habe dann auch mir einige Arcade-Spiele rausgesucht, die wirklich auch im gleichen Jahr rausgekommen sind, waren selbsterklärend. Die spielt man kurz und innerhalb von einer Minute hast du alles verstanden, was wichtig ist und es kann losgehen. Und es gab natürlich auch Adventures, so wie Indiana Jones davor. Das war ja durchaus schon auch ein bisschen komplexer mit mehreren Bildschirmen und Rätsel und man musste Objekte am richtigen Platz benutzen und es war alles auch ein bisschen kryptisch, aber du wusstest, wie es sich spielt. Du wusstest, was das Ziel ist, du musst erkunden, du musst Sachen kombinieren, du musst Sachen von A nach B tragen. Und bei E.T., ich weiß nicht, wie es dir ging, da können wir jetzt gern drüber reden, aber mir ging es halt wirklich so, ich habe das auch erstmal komplett blind gestartet, ohne dass ich mich vorbereitet habe. Ich hatte sowas von keine Ahnung, was das Spiel eigentlich von mir will. Ich kann das kurz mal beschreiben. Man startet das Spiel und dann sieht man oben irgendwelche kryptischen Symbole, Pfeile, andere Sachen. Keiner weiß, was die bedeuten. Die wechseln auch immer wieder. Unten steht 9999. Bei jedem Schritt zählt das runter. Man fällt dauernd in irgendwelche Löcher. Dann streckt man seinen Hals aus, wie man das aus dem Film kennt, und fliegt wieder aus den Löchern. Klar, das macht ja E.T. den ganzen Tag so. Dann kommen irgendwelche Leute und machen irgendwas mit einem. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, was überhaupt los ist und was das Spiel von mir will und wie man das, was ist das Ziel? Wie ging es dir denn da?
Das ist das Einzige, was ich wusste, dass man da Teile eines Telefons sammelt. Und ich denke mal, das passt ja ganz gut zum Kanon, weil E.T. ja immer nach Hause telefonieren will. Ich habe auch diese kleinen Pixelsachen eingesammelt, die offenbar das Telefon ergeben. Ich habe diese runterzählende Zahl nicht verstanden, weil ich nicht wusste, was bei 0 passiert und hatte tatsächlich auch zu viel Angst herauszufinden, was bei 0 passiert. Irgendein FBI-Mensch rennt da die ganze Zeit rum, der mir aber nichts tut. Und dann rennt noch eine andere Person in weißen Klamotten, auf jeden Fall in helleren Klamotten rum und die sperrt mich jedes Mal irgendwo ins Kittchen. Und, aber ich kann ja auch vorher abhauen. Oder wenn ich im Kittchen bin, kann ich auch einfach ausbrechen.
Genau, einsperren ist relativ. Der bringt dich halt irgendwo hin und dann gehst du einfach wieder.
Ich kann ihm aber auch entwischen. Aber deswegen, ich dachte mir immer, bin ich hier jetzt im Kindergarten, sollte ich etwas schlafen? Also was ist jetzt eigentlich das Problem? Also vor allem auch, weil dieses Gefängnis komisch dargestellt worden ist. Ich weiß auch noch nicht mal, wo ich mich da genau aufhalte. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Spielzeit hat dieses Ding?
Ich habe das tatsächlich dann durchgespielt, das schon mal vorweg gesagt. Was? Und wenn man weiß, wie es funktioniert, spielt man das, je nachdem wie gut es läuft, in 10 Minuten durch sowas. Und dann beginnt es halt wieder von vorn, wie das bei so Arcade-Spielen üblich war.
Das, ich glaube 6 Minuten lese ich hier gerade. Nee, Quatsch, also die Hauptstory ist auf How Long to Beat 42 Minuten, was ich mir nicht vorstellen kann.
Okay.
Da haben sie dich nicht gefragt.
Anscheinend.
Okay.
Aber das Spiel hat halt nicht nur ein Problem, finde ich, wenn es darum geht, dass man erstmal verstehen muss, was eigentlich los ist, sondern hast du verstanden, wie die einzelnen Karten, weil das Spiel besteht aus 6 Bildschirmen und wie man das aus so älteren Spielen kennt, man verlässt einen Bildschirm auf einer Seite und landet im nächsten. Hast du verstanden, wie diese Bildschirme miteinander verbunden sind? Weil ich hatte irgendwie das Problem, dass ich nicht verstanden habe, in welcher Anordnung diese Bildschirme miteinander verbunden sind, weil teilweise gehe ich dann beim Startbildschirm rechts raus und betrete dann den nächsten Bildschirm aber irgendwie von unten. Wenn ich aber dann nach unten zurückgehe, komme ich wieder irgendwo anders hin. Das war für mich alles komplett random.
Also dann scheint es ja wirklich so zu sein, dass die so zufällig zusammengeschustert werden. Diese einzige Eingabe, die man bekommt, ist ja oben diese Pfeile. Und ich dachte mir immer, das Spiel möchte mir doch vielleicht helfen, wo ich ein Telefonteil finde. Mhm. Aber manchmal habe ich genau in dieser Map keinen Telefonteil gefunden. Und manchmal taucht auch also gar keine Pfeilrichtung oben auf, sondern einfach nur ein Fragezeichen oder ein anderes Symbol. Und irgendwann habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet. Wo will mich das hinführen, wenn nicht nach draußen?
Ja, genau, das ist das. Diese kryptischen Symbole, die haben einem auch extrem verwirrt. Mich auch am Anfang. Ich habe eine halbe Stunde das Spiel gespielt, weil ich wollte testen, ob ich alleine rausfinden kann, was los ist. Es gibt ja eine Atari damals, es gab nur im Grunde ein Joystick, ein Knopf, also Richtungstasten und ein Knopf, ein Aktionsknopf und auch der Aktionsknopf war komplett zufällig. Hast du den öfter mal so gedrückt unterm Spielen einfach? Weil manchmal...
Es gab einen.
Ja, es gibt einen Aktionsknopf, genau. Und auch der hat ganz viele unterschiedliche Eigenschaften. Also manchmal hat sich E.T. rumteleportiert, manchmal hat er irgendwie eine Blume zum Leben erweckt oder sowas. Es war komplett unabhängig vom Kontext, für meine Beobachtung zumindest.
Aber was bringt es dir denn auch beispielsweise, diese Blume einzusammeln? Die habe ich auch gefunden, aber was passiert dann?
Genau, das ist alles super kryptisch. Ich habe mir überlegt im Vorfeld, es wäre vielleicht lustig, da können unsere Zuhörerinnen nämlich gerne mitraten, dass wir die Objekte, beziehungsweise die Symbole, die oben im Bildschirmrand angezeigt werden, mal durchgehen und dann kannst du mal raten, was die bedeuten könnten. Ich kann dir nämlich schon mal sagen, die Pfeile sind keine Richtungsanzeigen, wo du hingehen sollst tatsächlich.
Was?
Sondern etwas vollkommen anderes. Ich versuche die mal zu beschreiben, dass man sich was drunter vorstellen kann.
Okay, und ich stelle mir jetzt einfach Quizmusik im Hintergrund vor, ob ich bei Günther Jauch, bei Lanskrit Bird Rider Jauch sitze. Okay.
Jetzt pass auf, wo habe ich es mir denn notiert? Ich muss es kurz suchen. Irgendwo in meinen Notizen hier habe ich es.
Das sind keine Richtungsangaben, auch wenn es Pfeile sind.
So, also genau. Wir haben ja die Pfeile schon angesprochen. Oben werden einem immer wieder so Pfeile angezeigt. Die können auch oben, unten, links oder rechts zeigen. Und wenn man denen dann nachläuft, verändern die aber manchmal plötzlich ihre Richtung oder verschwinden. Ich dachte auch, die führen einem irgendwo hin, aber tun es nicht. Was glaubst du, könnten diese Pfeile bedeuten? Auf was wollen die dich hinweisen oder was soll das sein?
Habe ich Antwortmöglichkeiten oder soll ich sofort den Joker nehmen?
Ich hab keine Antwortmöglichkeiten vorbereitet. Sag einfach, wir haben ja schon drüber geredet. Ne, intuitiv würde man sagen, man folgt den Pfeilen. Das wäre auch so deine Antwort wahrscheinlich.
Aber ich würde sagen, man folgt den Pfeilen oder sie zeigen mir an, wo gerade Leute unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung. Mhm.
In Wirklichkeit handelt es sich natürlich um Teleporter. Weil die ganze Map, das ist jetzt so ein bisschen die Auflösung, die ganze Map, die ganzen verschiedenen Bildschirme haben quasi so ein unsichtbares Gitter über sich drüber und es gibt verschiedene Zonen und in den verschiedenen Zonen werden einem verschiedene Symbole angezeigt, das wird zufällig generiert. Und wenn dir jetzt oben ein Pfeil angezeigt wird, dann bedeutest du nur, du stehst in einer Teleportationszone. Und mit dem Aktionsknopf kannst du dich dann auf den Bildschirm teleportieren, der sich in der Richtung befindet, in die der Pfeil zeigt.
Warum sollte ich das wollen?
Manchmal vielleicht, um Menschen zu entkommen, die dich verfolgen oder so. Auf jeden Fall ist das schon einfach auch ziemlich kryptisch und seltsam.
Total komisch. Okay.
Na gut, dann gibt es Fragezeichen, die ab und zu erscheinen.
Ja, okay. Das sollen wir doch signalisieren, dass da wahrscheinlich etwas ist, oder?
Genau, das ist sogar wirklich richtig. Das ist auch noch relativ offensichtlich. Ja. Wenn man den Aktionsknopf drückt, während ein Fragezeichen oben angezeigt wird, wird einem in den Löchern, das haben wir noch gar nicht erklärt, es gibt nämlich überall auf diesen Bildschirmen verschiedene Löcher und in die fällt man dauernd rein und dann muss man wieder drauffliegen, rausfliegen. Man muss aber tatsächlich in diese Löcher reinspringen, weil irgendwo über diese, weiß ich nicht, 10 bis 20 Löcher, die es so gibt im Spiel, sind diese drei Telefonteile versteckt, die man sammeln muss.
Und es sind dieses, nur drei, okay.
Dieses Fragezeichen zeigt einem an, wo sich so ein Telefonteil befindet tatsächlich.
Dann war das einzige Dokument, das einzige Symbol, das ich richtig gedeutet habe, aber die Pfeilzeichen wären Teleportationssachen gewesen. Und ansonsten, wenn man die Teleportation da nicht nutzt, bringen die einem gar nichts.
Genau, die zeigen einem, die helfen einem nicht oder so. Das ist total irreführend. Das sind quasi Aktionen, die IT in diesen Zonen ausführen kann.
Aber welchen spielerischen Sinn hat das, das zu tun?
Ich schätze mal, man ist ein bisschen schneller, wobei IT ja auch sprinten kann, wenn gerade keine Aktion angezeigt wird. Mit der ist man auch ziemlich schnell unterwegs. Ich weiß es nicht. Vor allem ist auch das total untransparent, weil diese Teleportation bringt dich zwar auf den nächsten Bildschirm, aber du weißt nicht, wo auf dem nächsten Bildschirm. Und mir ist es einmal passiert, mehrmals passiert, dass es mich direkt in irgendein Loch teleportiert hat, was natürlich super ist. Und einmal hat es mich mitten in den FBI-Agenten teleportiert.
Das ist war nämlich, ein gehacktes Portal.
Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein Problem. Der klaut einem nämlich die Telefonteile, die man schon gefunden hat und wirft sie wieder in irgendwelche Löcher. Und dann muss man sie von neuem suchen, was natürlich super nervig ist. Weil wenn du dann irgendwann mal das Spiel wirklich durchspielen willst und du hast so ein System, wie du die Löcher einzeln abgehst, dann kannst du halt nochmal von vorne anfangen, wenn dir der FBI-Agent auch nur einen Teil klaut. Und was ich einen super witzigen Funfact finde, neben den drei Telefonteilen kann man auch Süßigkeiten sammeln. Die liegen so auf der Oberweltkarte rum. Das sind so kleine schwarze Pünktchen. Die hast du bestimmt auch gesehen. Davon kann man 9 gleichzeitig besitzen. Und die kann man dann entweder an das Kind Elliot geben. Dafür gibt er einem auch ein Telefonteil. Oder aber, wenn man keine Telefonteile hat und der FBI-Agent erwischt dich, dann klaut er dir deine Süßigkeiten. Und das fand ich irgendwie so bescheuert witzig, dass dieser FBI-Agent kommt und den Alien seine Süßigkeiten klaut. Und dann läuft er ja auch noch weg. Der hat ja dann Kontakt mit IT und dann läuft er ganz schnell weg mit den Süßigkeiten, die er ihm gestohlen hat.
Du siehst, es geht eigentlich gar nicht um den Alien. Die wollten nur an die Süßigkeiten ran.
Ganz genau.
Spielt das nicht sogar zu Halloween? Ist das nicht... Dieses Spiel verrät den geheimen Plot von IT. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Lore-Video, falls du hier eins zu machen solltest. Es ist so bescheuert, ey. Aber wenn ich doch alle Telefonteile zusammen habe, ist das Spiel vorbei.
Nee, noch nicht ganz. Gehen wir noch mal die Teile weiter durch, dann kann ich das nämlich auch die Symbole meine ich, dann kann man das nämlich auch noch erklären. Weil als nächstes Symbol gibt es noch ein kleines E mit 3 Strichen, die von diesem E wegführen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein, weiß ich nicht, wie Audio oder irgendwie sowas, wie ein Audiosymbol mit einem E. Aha. Hast du eine Ahnung, was das bedeuten könnte?
Da kann man sogar... E steht für Energy.
Nee, nicht ganz.
Es ist eine Fähigkeit, oder?
Genau, es sind alles Fähigkeiten, das muss man erstmal verstehen.
Okay, aber was kann diese Fähigkeit? Aber gibt der Buchstabe einen Hinweis auf die Fähigkeit?
Ja, der Buchstabe, der ist ein Hinweis auf die Fähigkeit.
Okay, aber es ist nicht Energy. Ich habe keine Ahnung.
man kann damit Elliot rufen, das Kind. Und der nimmt sich dann die Schokolade, die man gesammelt hat, und gibt einem eben was dafür, eventuell.
Was gibt er einem dafür? Ein Telefonteil? Also, oder wenn man, kann er auch was anderes geben?
Ich bin mir nicht mehr sicher. Der kann einem... wie war das gleich nochmal? Auf jeden Fall, wenn man 9 Süßigkeiten gesammelt hat, kriegt man ein Telefonteil von ihm. Aber man kann auch ihm weniger geben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was das für einen Vorteil hat. Vielleicht zählt das irgendwie zusammen und sobald man 9 erreicht hat, kriegt man dann ein Telefonteil. Aber, ich weiß es nicht genau.
Aber wozu sammle ich denn so viele Süßigkeiten? Also hat er definitiv immer eines der 3 Teile, bevor ich mich dumm und duselig suche, dass ich quasi nur 2 in den Löchern finden kann von diesem Telefon?
Nein, du kannst alle 3 in den Löchern finden, aber Elliot hat dann irgendwie noch ein Ersatzteil, das er einem aber nur gegen Süßigkeiten gibt.
9 Süßigkeiten.
Nach Hause telefonieren ist schön und gut, aber ne, umsonst gibt es nichts.
Was ist das denn für ein Karies-Tarif? Das ist so gut. Ich möchte an der Stelle anmerken, ich war nie ein Fan von E.T.
Ich kann mich an den Film ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Ich mochte den als Kind schon, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr.
Ich fand den als Kind so creepy. Ich muss auch dazu sagen, ne, man kann jetzt nicht darüber streiten, dass die Ameisen in das große Krabbeln von Pixar, dass es keine realen Ameisen sind, dass sie in Ants von DreamWorks viel besser dargestellt worden sind. Aber ich finde auch, E.T. ist so der unfotogenste Alien überhaupt. Der sieht einfach, das Design regt mich auf. Das ist natürlich ein bisschen goldig, aber der sieht halt einfach aus wie ein altes Alien, weißt du?
Ja, aber gut. Der war halt noch so, wie man sich Aliens vielleicht auch vorgestellt hat früher einfach so ein bisschen.
Ey, die Menschen waren ab dem Videogame-Crash total gut, ich meine, es hat den Videogame-Crash ausgelöst.
Ja,
ne,
genau. Ich dachte jetzt, als du von Ameisen angefangen hast, du meintest die Ameise aus Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, weil die fand ich auch immer sehr gruselig am Anfang. Aber dann wird sie ja nett.
Nee, Leute, wir haben seitdem bessere Aliens. Ich finde es lustig, dass E.T. ja so einen Gastauftritt in Die dunkle Bedrohung hat, weil ja Spielberg sich da mit George Lucas, die haben sich ja so ein bisschen brüderlich gefetzt, weil ja auch in E.T. Yoda, glaube ich, tatsächlich vorkommt und Elliot spielt halt mit Lando Calrissian und Boba Fett und mit diesen Figuren.
Genau.
Da kommen Actionfiguren vor. Ja.
Ja, genau. Das nächste Zeichen auf der Liste ist einfach nur eine römische 3. Was könnte die römische 3 bedeuten?
Hat sie mit den Telefonteilen zu tun?
Nee, mit den Telefonteilen hat sie nichts zu tun.
Ist diese 3, ist es eine ganz normale 3, ne? Die liegt nicht auf dem Bauch, die liegt nicht auf dem Rücken, die steht ganz normal dort, ne?
Es ist eine ganz normale römische 3.
Ich krieg 3 Leben, keine Ahnung.
Das heißt natürlich, logischerweise, dass alle Menschen zurück in ihre Häuser gehen müssen. Klar. Also sowohl der Wissenschaftler als auch der FBI-Agent müssen zurück in ihre Häuser und dann müssen sie von da nochmal neu starten, um dich zu jagen.
Ist das eine Uhrzeit oder was? Was haben die denn für Arbeitstage, dass die um 3 Uhr Schluss machen?
Okay. Nee, ich glaube, das soll tatsächlich diese komischen Häuser darstellen. Es gibt ja so einen Bildschirm, da sind die 3 Häuser. Da ist ein normales Wohnhaus für Elliot und 2 Häuser, die tatsächlich so ein bisschen wie eine römische 3 aussehen. In einem wohnt der FBI-Agent und in dem anderen der Wissenschaftler. Und dahin müssen die dann wieder heimgehen, wenn man die römische 3 aktiviert.
Was?
Das soll vielleicht eine Gitterstäbe sollen das vielleicht darstellen. Ich weiß es nicht. Für mich hat das immer so ein bisschen ausgesehen, also diese Gebäude, wie so alte griechische Palisadenbauten oder sowas.
Ja, genau.
Ganz komisch.
Also ganz komische Lore tatsächlich. Vor allem, dass die ihre Löcher nicht zumachen, ne? Deswegen, ich find's auch so geil, dass du halt einfach in einen anderen Bildschirm reinläufst und auch quasi in ein anderes Loch reinlaufen kannst, ne?
Genau, weil die direkt am Rand sind. Übrigens offiziell laut der Lore, wenn wir schon dabei sind, sind das gar keine Löcher oder Gruben, sondern Brunnen. Das sind alles Brunnen.
Was?
Klar.
Aber leere Brunnen.
Leere Brunnen, genau, wo ab und zu Alien-Telefonteile drin sind.
Thematisiert E.T. seinen eigenen Mythos, sich selbst zu verbuddeln, soll es darum gehen, wie Meta ist dieses Spiel
das
eigentlich?
Das ist deep.
Das ist deep. Echt deep. Deep wie ein Brunnen, ja, wie ein leerer Brunnen.
Ja, das stimmt. Was gibt's noch? Ah ja, gut, dann gibt es noch diesen Pfeil nach oben mit einem Strich darunter. Das kommt aber nur, wenn man in diese Gruben fällt. Dann kann man rausfliegen, wenn man da dann die Aktionstaste drückt. Das ist übrigens auch so eine Mechanik. Da habe ich mir auch gedacht, wie verbuggt kann eigentlich so ein simples Spiel von 1983 sein? Das ist, hat wirklich nur 6 Bildschirme und 2 Spielmechaniken. Es ist so simpel und so, ne, so einfach gemacht. Aber die haben es nicht mal geschafft, dass dieses aus den Gruben fliegen anständig funktioniert. Ich fand das so schwer, dann wirklich auf dem Boden wieder zu landen und nicht gleich wieder zurück in die Grube zu fliegen. Und das Spiel hat da auch keine Regeln. Manchmal muss man nach oben aus der Grube raus, manchmal nach unten, manchmal eher nach rechts oder links. Ich weiß nicht, ob es da Techniken gibt, die ich vielleicht nur nicht verstanden habe, aber mir kam es einfach so vor, als wäre das komplett zufällig, ob ich es jetzt schaffe, aus der Grube rauszukommen oder nicht. Es ist
vor allem, ich fand das mega hässlich animiert, weil er streckt da den Kopf raus und dann funktioniert dieser Kopf quasi wie so ein Heißluftballon und dann kannst du damit rausfliegen. Das ist ja nicht springen, das ist irgendwie rausschweben.
Ja. Also, und es ergibt halt auch alles überhaupt keinen Sinn, als ob jemand einfach nur gehört hätte, da ist ein Film über einen Außerirdischen, der es gibt eine Szene mit Halloween und er will nach Hause telefonieren und es gibt eine Szene, da fliegen die mit dem Fahrrad vor den Mond und er hat notiert, aha, Fliegen, Süßigkeiten, Alien, passt, ich mache ein Spiel draus.
Sammeln, genau. Und wenn man die drei einsammelt, müssen alle nach Hause.
Logisch.
Was ich mich eben echt gefragt habe, in welchem Zeitalter sind wir jetzt eigentlich? Ich meine, das war damals, da mussten alle Filme mussten halt irgendwie ein Videospiel bekommen. Das hatte damals schon angefangen mit Ghostbusters und Die Hard, oder Stirb langsam, hat eins bekommen, IT hat eins bekommen. Würdest du sagen, dass heutzutage wir uns dann eher darüber aufregen, wenn Videospiele schlechte Verfilmungen bekommen, oder sind wir immer noch auch quasi in einem Jahrhundert, dass wir sagen können, Filme können eigentlich auch keine guten Videospiele bekommen?
Nee, ich finde, das hat sich tatsächlich gewandelt. Das stimmt wirklich. Diese Tradition, die E.T. da losgestoßen hat von den schlechten Videospielverfilmungen, und die gab es übrigens schon vor E.T., also das ist kein Phänomen, das erst mit E.T. startete, hat sich ja wirklich bis in die 90er und bestimmt auch 2000er mindestens fortgesetzt, mit einer wirklich schlechten Filmadaption nach der anderen im Videospielkosmos. Das waren immer Spiele, die entweder nicht wirklich irgendwas mit dem Original zu tun hatten, das waren dann vielleicht noch inhaltlich die besseren Spiele manchmal, oder aber eben einfach wirklich kompletter Trash. Das wurde halt gerusht ohne Ende, das musste wahrscheinlich pünktlich zum Release des Films fertig sein und da kam nie was Gutes dabei raus. Sehr, sehr, sehr selten zumindest. Da gibt es ein paar Beispiele wie GoldenEye vielleicht, so ein paar Bond-Spiele, aber im Großen und Ganzen waren Spielverfilmungen traditionell schrecklich. Und irgendwann hat das dann so ein bisschen aufgehört. Gibt es heute noch wirklich große Filme, die zu Videospielen werden? Jetzt ist es doch eher ein bisschen andersrum, ne? Jetzt wird alles an Videospielen zu schrecklichen Filmen gemacht. Passt ja auch wieder.
Ich überlege nämlich auch gerade, also man könnte natürlich Witcher, aber das war ursprünglich eine Romanreihe. Nenn mir mal bitte ein Spiel, nenn mir eine filmische Gestalt, die etwas Dings bekommen hat. Ja gut, Herr der Ringe, könnte man sagen, theoretisch. Ja. Ist natürlich ursprünglich auch ein Roman gewesen, hat aber erst angefangen, als man die Filme verspielt hat. Und da waren nicht alle Lizenzspiele schlecht.
Das stimmt, da gab es wirklich ein paar sehr gute, das stimmt. Ja, es gibt immer ein paar positive Beispiele, aber ich denke, du würdest mir zustimmen, dass im Großen und Ganzen die Spiele schon wirklich Trash waren und vor allem auch einen sehr schlechten Ruf hatten.
Ja, Hauptsache Lizenz, ne? Also ich glaube auch so das Bekannteste, ich glaube auch eines der bekanntesten werden die Matrix-Spiele gewesen sein, was ja lustig ist, dass da die Wachowski Brothers oder Geschwister tatsächlich ja in der Entwicklung mit drin waren. Deswegen, die haben ja bis heute diese Matrix-Spiele auch so einen wohlwollenden Trash-Faktor. Die sind auch nicht ultra schlecht, die sind halt nur nicht gut.
Ja, das waren auch irgendwie noch so, das war auch so ein ganz ambitioniertes Projekt, da kann ich mich auch noch erinnern. Mir fällt auch gerade das erste von den beiden South Park-Spielen ein. Also, nee, da muss ich jetzt genauer sein. Das RPG von Obsidian, meine ich. Ich meine nicht die alten PlayStation und N64-Shooter und Kart-Racing-Spiele. Die waren wieder ganz schlecht. Aber zumindest das erste Obsidian RPG von South Park war ja auch wirklich gut. Also da gibt es schon auch wirklich gute Adaptionen. Aber im Großen und Ganzen wurde halt eine Lizenz so schnell und so billig wie möglich verwurstet. Und jetzt scheint es eben umgekehrt genauso der Fall zu sein, oft zumindest. Tja.
Ich möchte dir von einer faszinierenden Erkenntnis berichten, die ich quasi jetzt 20 Jahre später erst machen durfte. Es hat sich zugetragen, es wird wahrscheinlich Weihnachten 2002 oder Weihnachten 2003, aber meine Mutter hat mir E.T. Interplanetary Mission geschenkt für die PlayStation 1. Und ich war damals, wie alt war ich da, so um die 10 rum. Und ich habe keine Ahnung von irgendwelchen verbuddelten Spielen gewusst. Ich hatte da gar keine, kaum Videospielerfahrung gehabt. Ich fand dieses Spiel unglaublich schlecht. Was ich faszinierend finde, es hat im Englischen tatsächlich den Untertitel 25-jähriges Jubiläum von E.T. The Extraterrestrial. Das ist quasi die Wiederauferlebung, das kannst du dir vorstellen, wir können auch gerne hier Gameplay-Material einblenden. Das ist veröffentlicht worden von Santa Cruz Games, Ubisoft war hier wieder Publisher. Ich finde es faszinierend, was die alles publishen, was die alles gepublished haben in ihrer Karriere. Aber du bist dann E.T. Quasi auf anderen Planeten, du sollst halt irgendwelche Sachen einsammeln, du sollst irgendwelche Rätsel lösen, du sagst halt immer, wenn du irgendwas einsammelst, sagst du, und das macht die ganze Zeit. Du kannst irgendwelche Sachen teleportieren, du kannst mit dem Finger heilen und wenn du läufst, schwenkst du die Arme so in die Luft, als ob du gerade irgendwie jubelnd auf irgendwas zuläufst. Und das war absolute Scheiße. Aber das wusste ich erst seit heute, dass es tatsächlich darauf aufbaut.
Immerhin kann man mit dem Finger heilen. In E.T. The Extraterrestrial ist es ja tatsächlich so, dass nur du geheilt werden kannst von dem Kind. Da haben sie auch die Rollen so ein bisschen vertauscht, weil du hast ja vorher schon erwähnt, du weißt nicht, was passiert, wenn die 9999 ablaufen. Das ist quasi E.T.'s Sprit, wie man das halt kennt. Der kann übrigens auch ein paar von den Süßigkeiten selber essen, damit er sich wieder voll tankt. Aber wenn der Sprit leer wird, dann stirbt E.T. Dann ist da so ein hässlicher Grabstein am Boden. Und dann kommt plötzlich dieser Junge ins Bild und verschwindet einfach. Und E.T. lebt wieder. Ich nehme also an, in dieser Version von E.T. frisst E.T. Kinder, um seine eigene Lebensenergie wieder aufzubauen. Ich habe keine andere Erklärung dafür.
Boah, es ist lore-technisch so am Boden, ey. Das ist ja so unheimlich, ey.
Es ist Gott. Der Anti-E.T.
Oh. Ja, aber ja. Das ist ja faszinierend, ne? Also Atari hat es ja nicht überlebt, ne? Aber E.T. hat es ja quasi auch nicht überlebt. Faszinierend, dass die euch auf die Idee gekommen sind, 20 Jahre später nochmal dieses Spiel zu machen, was dann auch einen Metacritic-Wert von 50 hat. Es ist tatsächlich nicht das schlechteste Spiel, weil ich finde es ja interessant, dass man nämlich immer sagt, es ist ja quasi nur durch den Mythos so schlecht. Aber du hast ja auch Spiele auf Metacritic, das habe ich eben mal nachgeguckt, Deal or No Deal, vielleicht kennst du das noch, diese Sat1-Serie, die hat ein Nintendo DS-Spiel bekommen, mit einem Metascore von 20. Oder was haben wir hier noch? Was hatte ich jetzt eben noch gesehen? Alone in the Dark, Illumination, Metacritic-Wert von 19. Und das sind alles Sachen, von denen wir noch nie gehört haben. Ich meine, es ist ja eine Kunst, schlecht zu sein, ne? Aber dann sei mal schlecht und noch nie jemand hat was von dir gehört.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass E.T. damals das ist, was Cyberpunk jetzt vor kurzem war. Weil es gibt
Okay. Mhm.
Weil E.T. war kein gutes Spiel. Aber wie du schon sagst, es war jetzt auch eigentlich keine vollkommene Katastrophe. Es hat nur einfach nicht wirklich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der Effekt, den E.T. aber hatte, war, dass das so ein Riesending war. Das war einfach der Riesenhype im Weihnachtsgeschäft in dem Jahr. Und das hat einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und viel mehr Menschen erreicht. Und ich glaube, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ist das auch bei Cyberpunk gewesen. Das habe ich mir zumindest immer so erklärt, weil ich habe das Gefühl, okay, Cyberpunk, warum will ich immer Bank sagen? Ey, ich kann heute nicht reden. Cyberpunk,
geh auf die Cyberbank.
Cyberpunk war ein sehr verbuggtes Spiel und auf den alten Konsolen ja noch viel schlimmer. Da habe ich es ehrlich gesagt auch nicht erlebt. Ne? Vielleicht unterschätze ich einfach, wie schlimm es tatsächlich war.
Es war sehr schlimm.
Okay, aber ich habe mir trotzdem gedacht, ja, aber so verbuggte Spiele sind doch nichts Neues. Das wissen wir doch, das kennen wir doch. Es kommen doch ständig Spiele, die auf einem solchen Niveau sind, raus. Aber halt nicht auf so einem großen AAA-Niveau. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, mit Cyberpunk hat quasi so ein unglaublich verbuggtes Spiel, die einen Mainstream erreicht, der normalerweise nicht erreicht wird mit solchen Spielen. Und so ein bisschen war es eben mit E.T., glaube ich, dass so ein unterdurchschnittliches Spiel, das halt einfach nicht so viel Spaß macht, auf einen riesen Hype folgt und so in diesen Mainstream entlassen wird, der keine große Erfahrung mit sowas hat.
Ich finde es total interessant, weil die ja schon 1,5 Millionen Module verkauft haben, was ja quasi jetzt, wenn du mal heute rechnest, es ist keine schlechte Leistung. Klar, für EA wird es nicht reichen, weil 4 Millionen haben denen bei Dead Space 2 auch nicht gereicht. Aber 1,5 Millionen ist gar nicht schlecht, aber sie sind tatsächlich auf 80% ihrer Module sitzen geblieben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von den Zahlen her stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Module die jemals dafür gebaut haben, aber offenbar viel zu viele. Was bei Cyberpunk ja faszinierend ist, das Marketing hat sich echt so krass konntest du nicht lügen, wie die das gemacht haben. Und dann ist es ja genau das Gegenteil von dem, was sie versprochen haben. Ich glaube, die Fallhöhe, also die Friktion zwischen diesen beiden Punkten, die hätte nicht größer sein können. Sie können jetzt dankbar sein, dass sie das ja quasi mit dem Anime jetzt retten konnten, dass das alles vergeben und vergessen worden ist. Aber die können ziemlich vorsichtig sein, weil sie jetzt quasi wieder ganz viele neue Spiele angekündigt haben. Ob die Leute da wirklich Cyberpunk das nächste so leicht fertig kaufen werden.
Ich bin da auch gespannt. Ich bin da ehrlich gesagt, also ich freue mich, wenn so Spiele sich dann nochmal retten können und gut werden und wenn viele Leute Spaß damit haben. Aber ich finde so Entwicklungen wie bei Cyberpunk 2077 und No Man's Sky auch ein bisschen beängstigend und problematisch, weil im Endeffekt sendet man hier die Nachricht an Spieleentwickler und Entwicklerinnen da draußen von wegen, ja, ihr könnt kaputte, unfertige Spiele machen, ihr könnt in der Promotion, in der PR im Vorfeld erzählen, was ihr wollt, muss überhaupt nicht stimmen, wir geben euch trotzdem ganz viel Geld und damit könnt ihr danach patchen und dann passt's wieder, dann ist alles gut.
Ich finde auch, dass man sollte eigentlich CD Projekt Red, der Ruf müsste jetzt eigentlich ruiniert sein, aber ich glaube, es war auf dem PC eigentlich zu gut. Das ist halt einfach nur diese PS4-Community, die da verarscht worden ist. Und ich glaube, so ein bisschen was von diesem Hype kann man auch noch retten und die Leute. Ich glaube, wenn du ein gutes Spiel spielen kannst, dann kannst du auch vergeben, dass es mal ein schlechtes gewesen ist. Aber für mich ist der Ruf halt nach wie vor geschädigt und ich sehe Cyberpunk auch immer noch als sehr schwierig an. Vor allem, weil sie halt diese Bubble aufgemacht haben, was man denn angeblich alles in diesem Spiel machen kann. Weil ich weiß nicht, ob Star Citizen dir ein Begriff ist oder wie tief du in der Materie von Star Citizen drinsteckst, an dem jetzt seit 10 Jahren gearbeitet wird. Aber das ist für mich eigentlich viel, viel näher an dieser versprochenen Immersion. Und wenn es nur 20% sind, dieses Spiel ist immer noch nicht fertig, als das jetzt bei Cyberpunk ist, weil ich finde Cyberpunk nicht immersiv. Ich finde, es hat noch gar nichts von dem, was es eigentlich versprochen hat, eingelöst. Aber es ist halt ein sehr gutes Story-Game.
Ja, das stimmt. Aber wenn du dir jetzt überlegst, wenn die jetzt weiterarbeiten an dem Spiel, ich kann mir schon vorstellen, dass die das im Grunde alles wieder wegputzen können, den Schaden, den die angerichtet haben. Ich weiß noch genau, wie groß der Shitstorm war, als No Man's Sky rauskam. Und ich glaube, wenn Hello Games jetzt einen Nachfolger machen würde, würden die Leute sich drauf freuen und wären relativ unkritisch dem gegenüber. Ich glaube, die meisten haben schon wieder vergessen, was das im Vorfeld auch wirklich entweder falsch oder bewusst täuschend kommuniziert wurde und wie das Spiel am Anfang war und was es versprochen hat und diese Differenz dazwischen.
Ich glaube, bei No Man's Sky haben die Sachen einfach nur gefehlt und bei Cyberpunk war das Problem ja, das wurde als etwas vollkommen anderes verkauft. Jetzt ist es halt so ein Action-Adventure mit einer Open World und an sich wurde das fast so als Roleplay-Universum verkauft, dass du da hättest alles sein dürfen. Aber du hast halt quasi nur manchmal so kleine immersive Szenen, die dann die Figur, die du halt spielst, so ein bisschen realistischer rüberkommen lassen, aber du kannst dir dann nicht deinen Charakter aussuchen. Ich sag dir, Hogwarts Legacy wird nächstes Jahr vielleicht sogar das Gleiche passieren, dass die Erwartungen da viel zu hoch sind und dieses Spiel halt wirklich nicht gut bei den Leuten ankommen wird, weil die sich, glaube ich, auch eher so was immer, also so einen Sim wünschen, ne? Dass ich quasi wie Bully nur in Hogwarts unterwegs bin, aber das ist es ja auch nicht. Das ist auch eher lineares Action-Game, wahrscheinlich mit Open-World-Anteilen. Mhm. Und ich glaube, die Leute realisieren nicht, dass das nicht das Spiel ist, das sie haben wollen.
Vielleicht.
Was ich tatsächlich noch an der Stelle erwähnen möchte, was ich ja faszinierend finde, was auch bei E.T. so ein bisschen mit drinsteckt, ist ja die Freude an schlechten Games. Da muss ich vor allem an Alt-F4 Games denken. Das ist ein YouTuber, der vor allem dadurch groß geworden ist, dass der schlechte Spiele reviewed hat. Simulatoren, Kehrsimulator, Polizeisimulator, Postbus-Simulator, irgendwelche Campingspiele. Und das sind sehr, sehr unterhaltsame Videos. Diese Spiele sind nicht gut, aber der hat ja unglaublich Spaß damit, sich einfach darüber zu amüsieren, wie schlecht das ist. Und ich finde es interessant, interessant, ab wann noch ein Spiel frustrierend ist, dass es so schlecht ist, und ab wann ist es dann schon wieder unterhaltsam, dass es so schlecht ist. Ich persönlich muss gestehen, ich habe mir GNTM, also Germany's Next Topmodel 2011 für die PS3 gekauft. Und es ist ein furchtbar, furchtbar, furchtbar schlechtes Spiel, wo du alles, was du machen kannst, dich stylen oder dich ernähren, das ist, läuft über irgendein blödes Mobile-Minigame. Und es kommt noch nicht mal Heidi Klum in diesem Spiel vor. Da freust du dich einmal auf den Endgegner Heidi Klum und dann kommt sie in diesem Spiel noch nicht mal vor. Also wie scheiße ist das bitte?
Ich weiß jetzt nicht, ob Heidi Klum das Spiel besser gemacht hätte.
Aber gut. Oh, als Endgegner oder das ist so schade eigentlich. Das wäre so, als ob du ein E.T.-Spiel rausbringst ohne E.T., weißt du?
Ich habe mir da wirklich auch beim Spielen von E.T. die gleichen Gedanken gemacht. Und leider ist E.T. tatsächlich genau so ein Spiel, das irgendwie leider nicht so schlecht ist, dass man sich gut drüber lustig machen könnte. Es ist gerade dieser Softspot von eigentlich irgendwie belanglos. Es ist schlecht, weil es keinen Spaß macht, weil was verwirrend ist, was zu komplex sein will für so ein Spiel, das dann doch eigentlich recht arkadig sein will gleichzeitig. Und es ist einfach nicht gut, aber es ist halt leider auch nicht so, dass man sagen könnte, haha, guck mal hier, wie blöd und albern das alles ist. Ich meine, gut, mit der Interpretation des Ganzen hatten wir jetzt schon ziemlich viel Spaß heute, das muss ich schon zugeben, das stimmt.
Ich glaube, das ist, wir haben erst jetzt verstanden, was in diesem Spiel eigentlich gut ist, nämlich darüber zu sprechen, nicht genau, es zu spielen.
Wahrscheinlich.
Hast du Spiele, die du dir extra gekauft hast, weil sie so schlecht sind?
Ich habe mir tatsächlich, glaube ich, ein paar Spiele gekauft, eher aus so einem Trash-Gedanken heraus. Aber die meisten haben mir dann auch tatsächlich nicht so gut gefallen. Es gibt, würde ich sagen, vielleicht die No More Heroes-Reihe. Das sind Spiele, die sind durchaus ziemlich trashig, bewusst trashig, albern, over the top und sind auch teilweise technisch wirklich auch nicht gut. Also die sind nicht wirklich gepolished und ich mag die aber trotzdem, weil sie mir sympathisch sind, weil sie einen gewissen Style haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir sie gekauft habe, weil sie schlecht sind, aber irgendwie gehört das so ein bisschen zum Charme. Mir fällt an der Stelle ganz kurz noch Swery ein, der zum Beispiel ja auch Deadly Premonition gemacht hat und der ist ja im Grunde so ein bisschen davon überzeugt, dass Polishing ein Spiel nicht besser macht. Im Grunde investiert er die Zeit lieber in andere Aspekte und lässt das Polishing absichtlich weg. Also der hat halt andere Prioritäten und das merkt man den Spielen auch sehr stark an. Deswegen kann man auch sagen, ja, Deadly Premonition gerade im Original-Release für die Xbox ist zumindest spielerisch echt ein schlechtes Spiel. Die Fahrphysik ist schlimm, das Shooter-Gameplay ist schlimm, alles was mit Gameplay zu tun hat, ist schlimm. Ich lieb's trotzdem. Aber genau, so richtig dieses, oh, das ist so schlecht, das musst du spielen, das glaube ich, hatte ich tatsächlich noch nicht. Hast du da Beispiele für dich?
Ja, außer GNTM für 2011. Ich habe ja letztens dieses WWE Crush Hour gesehen, was ich dir ja auch gezeigt habe. Also quasi ein Wrestling-Spiel, in dem wir nicht die WrestlerInnen spielen, sondern diese WrestlerInnen in passende Autos steigen und dann quasi derbymäßig sich gegenseitig zu Schrott fahren müssen. Ich war auch beruhigt, als ich gesehen habe, dass es einen sehr schlechten Metacritic-Score hatte. Ich hatte jetzt nicht gehofft, dass das gut ist, weil es sah auch nicht gut vom Gameplay aus. Und das habe ich mir einfach gekauft, weil es einfach eine saugeil doofe Idee ist, die ich spielen möchte.
Das klingt auf jeden Fall so abgedreht, dass es schon wieder cool ist. Du hast mir das irgendwann mal geschickt. Ich habe mir da kurz so ein bisschen den Wikipedia-Artikel angeguckt. Und da geht es ja darum, dass der Besitzer der WWE oder was damals noch die WWF, ich weiß es nicht, Vince McMahon, quasi so erfolgreich geworden ist mit Wrestling, dass ihm jetzt die gesamte Unterhaltungsindustrie gehört und jetzt machen seine Wrestler quasi alles und über alle Genre und der macht einfach alles, was er will und deswegen machen die jetzt so Deathmatches mit ihren Autos. Ja, das ist Storytelling.
Aber tatsächlich, weil ich ja gerade es eben angesprochen habe, ab wann ist ein Spiel so schlecht, dass es wieder gut ist? Tatsächlich ist es ja so, dass Harry Potter, gerade weil wir eben noch über Hogwarts Legacy gesprochen haben, das hat bis heute eigentlich, und das ist ein bisschen peinlich, sagt man bei Harry Potter, die besten Spiele dort sind immer noch die Lego-Spiele. Und das ist schon hart, wenn man das so sieht, weil Teil 1 war gut für PS1 und PC, Teil 2 war auch gut. Und dann wurde es ab dem Punkt, als die Spiele immer moderner wurden, wurde es immer schlechter, als Teil 3 schon eine Open World hatte, 4 4 ist dann irgendwie wieder einen Weg zurückgegangen. Da war die Grafik PS2-mäßig sau hässlich. 5 hatte auch wieder eine Open World, aber da konntest du quasi in der Open World nur Tische aufräumen und Kerzen anzünden, also ein bisschen Mr. Filch-artig arbeiten. Und es wurde halt immer schlechter und man hat immer viel mehr Geld für diese Lizenzen quasi ausgegeben, anstatt dass man da gute Spiele rausbringt. Das ist natürlich dann ziemlich ärgerlich und die kauft man sich auch nicht gerne. Man kauft sie sich, weil man denkt, als Fan müsste man sie besitzen. Aber da ist es natürlich wieder der Fall, sie sind so schlecht, dass sie schlecht sind. Ja,
genau. Das ist immer schade. Ich kenne das schon auch ein bisschen, dass man sich so ein bisschen auf einen Trash-Faktor freut. Aber die Erkenntnis, wenn es dann einfach nur schlecht ist und nicht lustig schlecht, das ist dann immer auch ein bisschen enttäuschend. Das kenne ich schon auch.
Ich finde, das wäre jetzt schon wieder fast wieder ein eigenes Thema, aber ich zum Beispiel Silent Hill 4, das ist so das schwarze Schaf der Silent Hill-Reihe. Das war so eine Abweichung, das hat so merkwürdige Mechanismen, dass es schon wieder irgendwie total interessant ist. Es hatte so leichte Deadly, also hatte so ein Deadly Premonition-Vibe, ne? Ich spiele ein Spiel, das irgendwie komisch ist und dann ist es doch irgendwie geil. Aber mir fällt. Boah, ansonsten, ich glaube, ansonsten habe ich nicht so viele Gaming-Sünden begangen. Doch. Bist du mit der Bridge Constructor-Reihe vertraut?
Also grundsätzlich kenne ich das schon, wenn wir das Gleiche meinen. So ein 2D-Spiel, wo man im Grunde einfach nur Brücken baut, die dann so ein simuliertes Stresslevel haben und dann fahren irgendwie Autos oder andere Sachen drüber und dann muss man eben mit möglichst wenig Budget, also möglichst wenig von diesen Strichen, die man zeichnen kann, eine stabile Brücke bauen. Na, ist das, reden wir vom Gleichen?
Ja. Ja, und davon gibt es eine The Walking Dead Variante. Und das ist das einzige Spiel, weil ich muss ja aus Testgründen muss ich ja alle meine Spiele immer auf verdeckt schalten. Ne? Das ist einfach so eine Auflage. Aber das ist das einzige Spiel, bei dem ich es hätte nicht machen müssen. Aber bis heute habe ich dieses Spiel versteckt in meiner Bibliothek, weil ich nicht möchte, dass Leute wissen, dass ich das besitze. Weil das war wirklich, wirklich brutal schlecht. Und das hat wirklich zu -500% Spaß gemacht. Also, wenn du in der Saw-Falle gefangen bist und die Saw-Puppe zwingt dich, entweder E.T. zu spielen oder Walking Dead Bridge Constructor, spiel E.T. Spiel wirklich E.T.
Ah, ich weiß nicht. Ich habe das gestern tatsächlich relativ lang gespielt, bevor ich es zum ersten Mal durchspielen konnte. Also ich glaube, was heißt lang, aber bestimmt über eine Stunde, was für so ein arkadiges Spiel schon lange ist. Und ich glaube, diesen Gameplay-Loop von E.T. mit den Teilen sammeln und das UFO rufen, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Da können wir noch mal die Liste der Symbole weitermachen. Oder können wir dann noch mal erklären. Auf jeden Fall ist dieser Gameplay-Loop so frustrierend auch, weil dann hast du schon 2 Teile oder vielleicht sogar 3 Teile, dann gibt's aber eben, wie schon gesagt, ne, das ganze Spielfeld ist in Symbole, in Gitter unterteilt, in Unsichtbares, du musst dann erst den Platz suchen, an dem du dein Schiff rufen kannst, wenn du alle Teile hast. Und wenn dir in der Zeit der FBI-Agent was klaut, dann geht die ganze Suche wieder von vorn los. Das ist so frustrierend, das ist so nervig. Und selbst wenn du das Schiff gerufen hast, musst du dann erst noch den Landeplatz finden. Und da hast du nur eine begrenzte Zeit, ein begrenztes Zeitfenster, um genau das Feld zu finden. Auf diesen 6 Bildschirmen irgendwo ist dieses Feld, oder ich glaube, es ist immer auf einem bestimmten Bildschirm, aber trotzdem, wo das UFO landet. Und wenn der Timer abläuft, darf kein menschlicher NPC auf dem Spielfeld sein. Das heißt, und das ist was, das kannst du nicht beeinflussen. Es kann also sein, dass du an der richtigen Stelle stehst, der Timer läuft ab, du wartest auf den UFO und genau in dem Moment, wo es kommen würde, latscht plötzlich der FBI-Agent wieder ins Bild. Du hast nicht mal mehr was, das der dir klauen könnte. Der hat schon alle Süßigkeiten gemampft, aber er kommt trotzdem. Er geht einfach rein, dein UFO fliegt weg, du bist gescheitert und es geht wieder von vorn los. Das ist Frust pur.
Das klingt so unglaublich unterhaltsam, wenn du mir das erzählst, aber vielleicht bemitleide ich dich auch einfach nur. Aber wenn ich doch das UFO gerufen habe, ne? Und das UFO hat mit mir jetzt einen Termin ausgemacht und es fliegt weg, kann ich es dann nochmal rufen? Oder was ist mit dem Telefon passiert?
Dann muss man einfach, ich bin mir ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob man dann Game Over ist. Ich glaube nämlich, mir ist das einmal passiert und ich habe das Spiel einfach sofort resettet. Ich glaube, man fängt einfach nochmal zu suchen an, die 3 Teile. Ich glaube, die sind dann wieder in Löchern und es geht von vorn los.
Ich stelle mir das auch lustig vor, dass wenn das einfach nicht funktioniert und das UFO sagt, nee, E.T., du hast gesagt, dass das safe ist, wir glauben dir das nicht und dann musst du wieder hinlaufen, jetzt ist es safe, doch, da sind auch keine FBI-Leute, keine FBI-Leute sind da.
Ja,
Boah. Das klingt trotzdem viel unterhaltsamer als Bridge Constructor.
Da muss ich gerade an die letzte, ganz, ganz off topic, aber da muss ich gerade an die letzte Folge von ALF denken. Hast du die gesehen? Das war ein internationales Trauma, das die Folge ausgelöst hat, weil da passiert genau das. Also das ist jetzt Spoiler für die ALF-Serie, falls ihr die noch sehen wollt. Aber da ruft ja ALF wirklich dann sein Raumschiff und er wird eigentlich wieder nach Hause geholt zu Melmac und er verabschiedet sich von den Tenners und das ist voll emotional. Und dann will er gerade ins Licht gehen von seinem UFO und dann kommt plötzlich von links und rechts Militär und Scheinwerfer und er wird umzingelt, das UFO fliegt weg und dann ist die Serie zu Ende. Das ist die letzte Folge.
Mhm. Nein. Kannst mir nicht erzählen, dass das hält doch damit zusammen, dass das abgesetzt worden ist, oder?
Ich glaube, tatsächlich hängt das damit zusammen, dass die noch einen Film machen wollten, den die dann nach langer, langer Wartezeit, weil es da viele Probleme gab, tatsächlich noch gemacht haben und der war natürlich schrecklich, wie man das auch erwarten würde. Aber ich denke mal, für den blöden Film haben die dieses ganz schlimme Ende gemacht.
Boah, ist das grausam. Was ich an der Stelle, apropos UFO und Leute, die ja nach Hause wollen, was ich total spannend finde, du kennst wahrscheinlich Mr. Bean, ne?
Mhm, klar.
Genau, und bei Mr. Bean, der Originalserie mit Rowan Atkinson, ich spreche den Namen mal falsch aus, aber das ist halt bei solchen Namen, im Intro fällt er ja runter auf den Boden und das wird in der Serie, glaube ich, nie richtig thematisiert, dass er ja quasi ein Alien ist. Das siehst du halt nur im Intro. Mm-hmm. Und das Faszinierende ist, die Zeichentrickserie hat tatsächlich eine Folge. Ich glaube nicht mal, ich weiß nicht, ob es die letzte ist, aber da geht er dann mit seinem Teddy in den Park und dann landet da ein UFO und er geht an Bord und da sind überall Mr. Beans mit Teddys. Und das also dafür, dass ich das ja jahrelang als Kind auch geguckt habe, ich habe sogar geweint, als sein Auto von einem Panzer zu Schrott gefahren worden ist. Ich habe diese Minis auch damals gesammelt. Aber das war halt total verstörend, da die Wahrheit über ihn zu erfahren. Und schön, dass er in der Zeichentrickserie nach Ich weiß gar nicht, ob er auf diesem UFO bleibt oder wieder nach unten geht.
Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe auch nie den Anfang von der Serie so interpretiert, dass er ein Alien ist. Der fällt halt irgendwo runter. Keine Ahnung.
Das ist halt dieser Kreisausschnitt. Ich finde das interessant, dass das niemals thematisiert wird. Aber das ist ja total komisch, ne? Mr. Bean ist ein Alien.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, macht das total Sinn, aber das habe ich noch nie so gesehen. Crazy.
Diese Zeichentrickfolge hat mich echt fertig gemacht, ey.
Das glaube ich. Immer diese Kinderserien und Filme mit Aliens, die haben was Verstörendes. Du hast schon gesagt, du hast Angst vor E.T. Meiner kleinen Schwester geht es übrigens genauso. Die will den Film heute nicht nochmal sehen, weil sie Angst hat vor E.T. selbst. Oder das irgendwie verstörend fand, meintest du, glaube ich, oder sowas.
Ja, ich fand es verstörend, ja.
Dann die letzte Folge von ALF und jetzt noch das mit Mr. Bean. Also da gibt's, das kann doch kein Zufall sein.
Welche Folge wurde mal von uns technisch gestört, weil wir gerade über irgendwas geredet hatten? Waren es nicht auch Aliens? War es bei Blood Omen? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber wir hatten schon mal sowas gehabt, aber ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Kann auch sein, dass die Erinnerungen schon längst gelöscht worden sind. Und ich
kann mich auch erinnern, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wann das war und warum das war. Naja.
Ja gut, dann sind wir dem zum Opfer gefallen. Was ich tatsächlich faszinierend finde, ist ja, dass Spielberg ja diese gesamte Wohnung, wo das spielt bei E.T., das hat er ja alles nachgebaut, dass E.T. da quasi auf Schienen fahren konnte, damit er das noch realistischer macht. Und wenn du diese Szene bei E.T. hast, wo das kleine Mädchen halt weint, dass er von diesen FBI-Leuten abgeholt, die hat das in dem Moment halt wirklich geglaubt. Die hat das halt wirklich für ein lebendiges Geschöpf gehalten.
Oh Gott, das ist so mies.
Ja. Ja, nee, aber du weißt jetzt, dass Mr. Bean Alien ist. Ich weiß jetzt, dass das Spiel, was ich auf der PS1 gespielt habe, eigentlich das 25-jährige Jubiläum war. Jubiläum in Anführungszeichen.
Was crazy ist, ne? Das wollte ich vorher schon sagen. Warum macht man zu einem Spiel, das den Ruf hat, das schlechteste Spiel aller Zeiten zu sein, ein 25-jähriges Jubiläum? Aber wenigstens war es ja scheinbar dann auch schlecht, um das wieder ein bisschen, ne, um dem würdig zu werden.
Weißt du, das ist genauso wie die eine Person, die damals bei der Entwicklung von E.T. nicht richtig zugehört hat. Ja, Telefon, Süßigkeiten, ja, wir entwickeln da was. Und dann gab es beispielsweise bei Santa Cruz Games gab es jemanden so, ja, Leute, wir machen so ein außerirdisches Spiel, E.T. Hat es da nicht schon mal ein Spiel gegeben? Ey, Leute, Marketingtechnik, 25-jähriges Jubiläum. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Hast du da eigentlich zur Entwicklung von dem E.T.-Spiel dir noch mal genauer was angeguckt? Weil ich habe das nur noch so vage im Kopf, dass der Entwickler, das war nur eine Person, die das gemacht hat, dass der hat auch davor schon wirklich erfolgreiche Atari-Spiele gemacht, wie eben, glaube ich, zum Beispiel auch schon eine sehr gute und erfolgreiche Indiana Jones-Lizenz. Und der hat dann eben dieses E.T. innerhalb von 3 oder 6 Wochen, glaube ich, rausgerusht, wie bescheuert. Und selbst für damalige.
Das war auch zum Weihnachtsgeschäft.
Genau, ne? Genau. Und selbst für damalige Verhältnisse waren halt 6 Wochen wirklich, wirklich, wirklich wenig Zeit. Also so 4, 5, 6 Monate ist man da schon als Einzelperson gesessen an so einem guten Atari-Spiel. Und der war halt auch anscheinend, so habe ich das im Hinterkopf, ne, also nagelt mich nicht fest, aber der war da scheinbar auch so ein bisschen arrogant, war ja eben schon so erfolgreich. War und sagte, ja, komm hier, 5 Wochen, das hau ich raus, das wird der Hammer. Ja, genau.
Ja, und dann wurde es verbuddelt. Genau. Und 2014 wieder ausgebuddelt. Aber ich muss ja sagen, als Podcast-Material ist dieses Spiel echt gut.
Das stimmt. Also, wir haben ja im Vorfeld, vor der Folge, so ein bisschen kurz drüber geredet, was wir so jeweils vorbereitet haben, weil wir auch schon so meinten, ob wir dazu überhaupt einen Podcast voll kriegen. Reden wir da überhaupt eine Stunde? Haben wir da genug Material? Aber guck, die Zeit, die erste Stunde, die ich voll kriegen wollte, ist verflogen wie nix.
Dann hat man sogar so einen Quiz-Teil drin gehabt, in dem ich keine Joker verwenden durfte. Ich habe aber auch keine Antwortmöglichkeiten bekommen, aber ich durfte immer weiterspielen. Ja, das war ein sehr cooles Quiz-Game. Aber was ich sagen muss, ist, was ich E.T. auch zugutehalten muss, vor allem diesem Grafikstil, diesen Pixel-Optik, die hast du ja auch in sehr vielen modernen Spielen tatsächlich. Da verbindet was Nostalgisches für mich mit. Und ich mag diese Arcade-Spiele. Ich mag auch vor allem, wenn Spiele halt einfach wieder so nostalgischer, pixeliger, einfacher sind. Deswegen Vampire Survivors wird auch immer einer meiner Lieblingsfolgen bleiben. Vor allem einer der besten Spielempfehlungen, die du in dieser Staffel für mich hattest. Ach ja, die gute alte Arcade-Zeit, die ich nicht erlebt habe.
Ich habe die ja auch nicht mehr wirklich mitbekommen. Ich meine, auf dem NES damals, ich bin ja ein bisschen älter als du, ich bin 85 geboren, auf dem NES, den ich damals wirklich noch hatte, da stand aber auch der Super Nintendo schon vor den Türen eigentlich. Da gab es ja durchaus noch ziemlich viel Arcadige und auch wirklich Arcade-Spiele. Da habe ich das noch so ein bisschen miterlebt. Aber die Atari-Zeit, die war natürlich auch vor mir. Ich habe mir dann wirklich als junger Erwachsener erstmal einen Atari auf einem Flohmarkt gekauft mit ganz vielen Spielen, so einem Schuhkarton voller unbeschrifteter Disketten. Und da habe ich das so ein bisschen nachgeholt. Aber es gibt trotzdem eben wirklich so ein paar Klassiker, wie Missile Command oder Asteroids oder, na, wie heißt es, mir fällt der Name nicht ein. Natürlich Space
Pong,
Invaders.
Pong?
Ach so. Space Invaders, macht mir tatsächlich auch heute noch Spaß. Und das ist genau der Unterschied, den ich zu E.T. gemerkt habe. Diese Spiele, natürlich sind wir heute ganz andere Motivationssysteme schon allein gewöhnt, aber diese Spiele kann ich anmachen und ich habe 10, 20 Minuten Spaß damit und dann lege ich sie halt wieder weg, weil so viel Abwechslung bieten sie nicht und wie gesagt, Highscore ist jetzt nicht mehr das, was man heute unbedingt unter Videospielmotivation versteht. Aber E.T. war einfach von vorne bis hinten nur verwirrend, frustrierend und langweilig. Das ist der Unterschied.
Ach ja, E.T., Ruhe in Frieden, auch wenn man dich wieder ausgebuddelt hat. Ich hätte zu gern so ein Modul davon. Ich kann mir vorstellen, dass die könnten jetzt deutlich mehr wert sein mit so einem richtig schönen Alamogordo-Sand. Ich müsste gleich mal auf eBay gucken, wie viel die kosten.
Ich kann mir vorstellen, gerade weil die so eventuell selten sind oder waren, dass die inzwischen schon wieder nichts mehr wert sind. Weiß ich nicht. Vielleicht sind mittlerweile haben die alle aus ihren Kellern und Dachböden geholt und jetzt haben die den Markt schon überflutet, wenn die mal was wert waren, glaube ich. Aber wer weiß,
vielleicht gibt es eine Prophezeiung, dass irgendwann mal, weil die ja gerade wieder alles remaken und remastern wollen, dass die dann quasi jetzt da nochmal 20 Jahre rum sind, dass es dann quasi das 45-jährige Jubiläum ist, dass E.T. ein Remake bekommt und dann wird der neue Videogame-Crash eingeleitet.
Ich könnte mir, das ist vielleicht gar keine blöde Idee, ich glaube, nächstes Jahr wäre es schon soweit, ne? 83 ist das, glaube ich, erschienen. Das wäre dann das 40-jährige Jubiläum.
Wann? 82 ist erschienen. Videogame Crash war 83.
Das wäre schon dieses Jahr quasi. Dann wird es aber höchste Zeit. Weil ich glaube, damit, stell dir mal vor, die machen das jetzt und machen da so eine selbstironische Geschichte draus und sagen: Hier, 40. Jubiläum von E.T., das schlechteste Spiel ever, hahaha. Ne? Und dann so ein ganz simples, blödes Spielchen irgendwie rausbringen. Ich glaube, das wird sich lohnen. Da kann man ein bisschen Geld auf Steam abgreifen damit.
Sei vorsichtig, das Spiel, das alles vernichtet hat. E.T. ist der Antichrist, aber ja.
Der Weltenzerstörer.
Der Weltenzerstörer.
Ja, er frisst ja scheinbar auch Kinder, um Benzin aufzufüllen, insofern.
Ich sag dir, das ist genauso, kennst du Ralf Reichts?
Ja, klar.
Den Animationsfilm. Ja. Genau, da gibt es ja auch dieses, das war tatsächlich offensichtlich von Anfang an, ne? Es gab ja dieses Mario Kart-artige Spiel mit Süßigkeiten und da gibt es einen König, der irgendwie komisch ist und dann ist die Rede von einem früheren Rennfahrer, der Turbo, der verschwunden ist und dann stellt sich raus, er hat einfach nur sein Design gewechselt und beherrscht jetzt ein anderes Rennspiel. Ich sag dir, E.T. ist noch irgendwo da draußen und vielleicht steckt er in Cyberpunk drin.
Vielleicht, wahrscheinlich. Der ist der, der die Spiele immer so schlecht macht.
Aber der ist halt so knuffig, ne? Man kann dem ja nichts anhaben, ne? Und dann hat er sich irgendwann wahrscheinlich in eine Katze verwandelt. Und deswegen, ich warne euch alle davor, dass das ein Stray drin steckt, aber ihr seid alle schon manipuliert.
Ach, du immer mit deinem Stray-Bashing.
Ach, es ist so ein süßer Kater. Katze, ich weiß es gar nicht.
Weiß man nicht. Er ist, glaube ich, genderneutral. Er oder sie. Oder they.
Ach ja, nee, aber sehr, sehr cooles Spiel, das du vorgeschlagen hast. Ich bin gespannt, ob die Leute noch weitere Folgen, also wie die auf diese Folge reagieren und ob wir alle weiteren Folgen verbuddeln müssen. Aber mal gucken.
Genau, das könnt ihr uns gerne mitteilen. Diese Folge ist ja eben nur für Steady-UnterstützerInnen oder wie wir heute geschrieben haben, BäckerInnen. Das ist ein Wortwitz, weil man sagt zu Supporter Baker quasi und das wäre dann im Deutschen Bäcker und wir haben immer Kuchen und deswegen ist es lustig.
Ich finde, es ist noch lustiger dadurch, dass du es erklärst, ja.
Ja, ich finde es auch super. Man muss Witze immer erklären, dann werden sie noch viel lustiger, ist logisch.
So ist es.
Na schön. Hast du zu E.T. noch was zu sagen?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaub, wir hatten das Schlusswort allgemein zu diesem Spiel und danach wird auch nie wieder darüber geredet.
Ich finde auch, wir haben alles alle umfassend erklärt. Jetzt könnt ihr euch vielleicht mal was drunter vorstellen, wie sich E.T. spielt, was E.T. eigentlich genau ist, dieses ominöse schlechteste Spiel aller Zeiten. Ist es wirklich das schlechteste Spiel? Ich glaube, wir sind uns einig, nee, eigentlich nicht. Es ist nur einfach echt frustrierend und langweilig. Aber es gibt Schlimmeres.
Und Bridge Constructor zum Beispiel, aber ja.
Also, ich muss sagen, ich mochte Bridge Constructor ursprünglich schon echt gerne. Ich weiß jetzt nicht, was mit diesem
Spiel mal die Walking Dead-Version.
Genau, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kenne auch dieses ganz alte Browser-Flash-Spiel, damit ging das alles, glaube ich, los und das fand ich super. Aber gut, wer weiß, wo die Lizenz mittlerweile schon hingetrieben wurde. Vielleicht von E.T.
Oder verbuddelt worden ist.
Ja, genau.
Ach ja.
Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Das ist super duper cool und wichtig für uns, damit wir auch mehr Fokus auf den Podcast legen können und dass der vielleicht sogar immer noch besser wird, auch wenn man kaum glauben mag, dass das noch möglich ist. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.